Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Eigentlich Alles. Wir haben heute einen wiederkehrenden Gast, den guten Sven. Hallo Sven.
Ja, hi. Schön da sein zu dürfen.
Ja, genau. Sven hat nämlich eine neue EP rausgebracht. Darüber reden wir etwas später. Sven war vor einem Jahr ungefähr. Ich glaube, das war ein Jahr ungefähr.
Guck, mir kommt das vor wie vor 3 Jahren, aber ja, wahrscheinlich.
Also es war im Laufe letzten Jahres. Jedenfalls haben wir im Laufe letzten Jahres schon mal gequatscht. Oder wahrscheinlich, ich habe aber auch so ein beschissenes Zeitgefühl, wahrscheinlich ist es auch schon 2 Jahre her. Jedenfalls haben wir schon mal gequatscht über seine Musik, wie er zur Musik gekommen ist, das ganze Ding. Scrollt einfach ein bisschen durch, dann findet ihr das und hört euch den ganzen Quatsch nochmal an. Dann haben wir aber auch zum Ende hin, das weiß ich noch, sehr viel über Musik allgemein gequatscht. Und dann hatten wir uns, soweit ich mich erinnern kann, damals gesagt, wir müssten uns nochmal zusammensetzen, einfach nur über Musik quatschen, nur über was wir sowieso hören, weil wir gemerkt haben, wir haben sehr viele Schnittpunkte gemeinsame.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
Ja, ja, war was. Genau, aber jetzt sitzen wir erstmal zusammen, wo wohnst du, Gütersloh? Nee, wo war das?
Nee, in Bielefeld.
In Bielefeld?
Tatsächlich wohne ich in Bielefeld und falls jetzt jemand da draußen denkt, gibt's doch gar nicht, stimmt, gibt's nicht. Nein, es gibt's. Also ich sitze hier mitten in Bielefeld, genau, und schön hier.
War ja gestern das große Casper-Ding.
Ja, tatsächlich. Meine Instagram-Stories sind explodiert. Ich selber war
meine
nicht
auch
da, weil, also ich hatte überlegt, mir Karten zu besorgen. Man hätte allerdings sehr schnell sein müssen.
Das war
rasend schnell ausverkauft. Und dann dachte ich mir aber, ich mag ihn, weil er es mit Leuten, die ich kenne, hat er früher studiert, so, 5 Ecken irgendwo rannte der mal früher, als er noch nicht so bekannt war, in meinem Dunstkreis rum. Und ich mag auch seine Musik, aber jetzt auch nicht so sehr, dass ich denke, oh, ich brauche unbedingt ein Ticket. Und dann dachte ich mir, ey, das wird so überrannt, sollen sich doch die Leute ein Ticket holen, die das auch unbedingt sehen wollen, weil es werden eh nicht alle eins kriegen. Das war ja auch
genau.
So. Also trotz Stadionkonzert, ne, gab's noch ganz viele enttäuschte Gesichter, die gesagt haben, oh Mann, ich glaube, der hätte das 2-mal hintereinander machen können.
Ja, aber das war ja seine Intention, glaube ich, das einmal bloß zu machen. Das ist, glaube ich, das einzige Konzert in diesem Jahr von ihm. So, weil ich weiß noch, ich bin jetzt nicht der größte Casper-Fan. Wie bei dir so ähnlich, ich mag seine Musik. Ich höre, sobald da was Neues raus hat, höre ich mir das gerne an.
Genau.
Und das war's. Ich habe ihn einmal live gesehen, damals mit Materia, als er mit dieser 1982-Tour durch die Gegend geeiert ist. Ich glaube, mit Terry ist er mittlerweile auch nicht mehr ganz so unschwierig, oder? Aber ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Ich glaube, der hatte halt richtig persönlichen Struggle nach seiner Trennung. Ich habe es ja auch nur im Boulevard verfolgt, so, ne? Was man dann halt in sozialen Medien und an Zeug halt mitkriegt. Und dann gab es ja diese Story in Amiland, wo er wohl eine Frau irgendwie körperlich angegangen sei und da auch wohl verhaftet wurde. Ich weiß es alles nicht so ganz genau. Also, ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, was da bei dem los war. Ich möchte eigentlich, also bei jemandem wie Materia tut es mir tatsächlich auch nicht, weil ich seine Musik, wobei ich mag die Mucke von dem eigentlich auch relativ gerne. Erstaunlicherweise hätte ich auch nie gedacht. Vor allen Dingen nicht, als er angefangen hat. Aber es hat sich dann so entwickelt und da denke ich, da tut es mir dann immer, merke ich dann, dass es mir schwer fällt, zu sagen, das war auf jeden Fall so und der ist total schuldig und der muss jetzt hier auch eine Strafe kriegen und so. Weil ich irgendwie eine Sympathie für den habe. Und da merke ich dann immer, wie schnell ich aber kein Verständnis für Leute habe, die bei ihren Idolen dann auf einmal sowas haben und sagen, nee, warte mal, ich beschütze den jetzt aber erstmal. Und ich denke, wieso? Das ist so eindeutig. Wie kannst du so einen Arschloch noch beschützen? Ja,
und, ja gut, da gibt es jetzt die berühmteste Bubble, ist, glaube ich, momentan die Rammstein-Bubble,
ja,
oder?
Ich meine, da fällt es ja auch leicht, das irgendwie zu verachten, weil diese Band ja auch das Bild schon immer nach außen projiziert hat.
Genau.
Ne? Also dieses Martialische, dieses Teutonische, dieses Unterkühlte, dieses mit dem Tabu spielende, auch in den Lyrics. Also das ist ja, sind ja ganz bewusste Sachen, ja? Oder wenn er auf Till Lindemann in einem Solo-Lied irgendwie Ich hasse Kinder singt, hat er die Kommentarfunktion unter seinem Video bei YouTube nicht grundlos deaktiviert, würde ich mal behaupten. So, wobei ich das lustig gefunden hätte, mir durchzulesen, was da wohl drunter gestanden hätte. Aber
ich bin
da fällt es halt super leicht. Und da trotzdem denke ich mir, ey, wenn der jetzt mein Idol wäre, will ich das dann glauben? Oder fällt es mir dann schwer? Wobei, bei dem war es so massiv. Also boah.
Ich kann, also Rammstein ist bekannterweise einer meiner absoluten Hassobjekte der Musikgeschichte. Ich habe Rammstein seit Engel schon zum Kotzen gefunden.
Okay, okay.
Ich fand die Musik aus den Gründen, die du auch genannt hast, halt dieses gewollt Provokative immer zum Kotzen, weil das nämlich auch die falschen Leute anzieht.
Ja.
Weil es gibt nämlich, nicht jeder versteht Ironie und Sarkasmus.
Das ist so, ja.
Und ich komme ja hier aus dem tiefsten, aus dem allertiefsten Osten, aus Bautzen. Wer das kennt, kennt man irgendwie aus Nachrichten bestimmt. Und ich assoziiere Rammstein mit den Onkels. Immer. Weil für mich die gleichen Leute, die Dynamo Dresden-Hools waren, die den rechten Arm immer gern nach oben getragen haben, auch Onkels und Rammstein gehört haben. Oder noch geiler Rammstein hinten auf dem Auto drauf gehabt haben, mit Aufkleber.
Ja, kann ich nachvollziehen. Mir hat bei Rammstein halt immer dieser explizit rechte Background im Persönlichen gefehlt, der bei den Onkels halt gegeben war. So,
ja, die kommen ja aus einer ganz anderen Ecke.
Genau, das hat mir so immer so ein bisschen gefehlt. Und wo ich dachte, okay, die spielen damit, fand ich auch immer schwierig, aber halt nur schwierig. So ja, seit Row Zero finde ich das nicht mehr schwierig, sondern denke ich wirklich, ey, sag mal, was geht in euren Köpfen ab? Also selbst wenn nichts passiert ist, ja, und man trotzdem als Band sagt, ich möchte in den ersten 5 Reihen nur junge Ladies stehen haben, weil ich mich dann geiler auf der Bühne fühle. Also schwierig ist noch untertrieben, ehrlich gesagt. Ja. Das geht einfach gar nicht. Also, was da alles zementiert wird auch nochmal und was für ein Bild das auch nochmal bringt. So. Und das 2024 oder 2023, scheißegal. Ey, das ist, ich meine, das würde mich selbst bei Mötley Crüe entsetzen, wenn die das jetzt machen würden. Und da wäre es jetzt.
Was die safe in den 80ern gemacht haben.
Garantiert. Ja, und es ist aber nichts, was ich glorifizieren würde. So, damals ging das noch. Ah, da durften Rocker noch Rocker sein und Groupies abschleppen. Und ja, schön.
Wenn man in der Richtung mal ein bisschen tiefer gehen würde, da dürfte man fast nichts mehr aus den 80er, 70ern und 60er hören.
Das ist so, aber
nach heutigen Maßstäben gerechnet.
Ja, aber da wird man ja der Zeit nicht gerecht, weil du kannst ja nicht, also du kannst ja auch nicht dem Mittelalter vorwerfen, dass die ethisch auf einem anderen Stand waren. Genauso kannst du das den Leuten in den 70ern, in den 80ern nicht vorwerfen. Sondern das war der Zeitgeist, der damals geherrscht hat. Ob der cool war oder nicht. Ja? So.
Elvis zum Beispiel ist einer der größten Hurensöhne der Welt gewesen.
Oh, hast du Priscilla gesehen?
Den Film? Nee, habe ich nicht.
Ich habe mir den angeguckt, weil ich halt Sofia Coppola tatsächlich mag. Die hat tolle Sachen gemacht. Und es geht in dem Film gefühlt mehr um Elvis als um Priscilla. Und das wurde auch viel kritisiert. Und ich fand den aber gut. Ich habe dann hinterher viel drüber nachgedacht und dachte so, ja, aber dieser Elvis war halt so raumeinnehmend in dem Leben dieser jungen Frau. Also der hat die ja kennengelernt, da war die 14, 15?
12.
Oder 12, ja, ganz jung auf jeden Fall. Und dann siehst du halt, wie sie immer mehr so, ne, er war ihr Idol schon mit 12, ja. Und dann irgendwann warten sie nur noch darauf, dass das legal ist, dass sie heiraten dürfen. Das muss man sich mal reinziehen, ja.
Ja.
Und auch wie es beschrieben wird, wie er mit seinen ganzen Pillen und so umgeht, zum Einschlafen, zum Wachwerden und sie da so ein bisschen mit reinzieht. Und dann denkst du so, ja klar, das ist ja aus ihrer Sicht und in ihrer Welt war er der Fixpunkt. Total. Und dieser Kampf, sich daraus zu befreien, also das kann man dieser Frau gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie das geschafft hat, da sich rauszumanövrieren und zu sagen so, ey, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr, ich bin weg, Elvis, tschüss.
So, gebe ich dir zu 100% recht und also, aber selbst so ein Fakt, wie halt, dass sie sich mit 12 kennengelernt haben und dann 6 oder 7 oder 8 Jahre gewartet haben, in diesen Jahren muss ja irgendwas passiert sein und dass man das einfach so wegignoriert hat oder weggelächelt hat oder was weiß ich, wie es damals in der Zeit war, war selbst zu der in den 50er, 60ern schon falsch.
Naja, deswegen haben sie ja super lange gewartet, bis sie es dann offiziell gemacht haben. Ne? Sie war halt immer zu Hause bei ihren Eltern und ist dann in den Schulferien in die Staaten geflogen und hat bei ihm gewohnt und ist dann wieder zurück. Und dann hat sie wieder bei ihm gewohnt. Also so wurde es im Film zumindest dargestellt. Der wohl auf ihrer Biografie, die sie selber verfasst hat, Fuß, deswegen würde ich das jetzt mal so als halbwegs authentisch ansehen. Und sie beschreibt es zumindest so, dass sie schon Bock auf ihn gehabt hätte, also rein sexuell jetzt, und er aber immer gesagt hat, nee, nee, wir warten noch, ich will noch nicht. Also das hat er sich wohl verkniffen. Aber trotz alledem, das ist natürlich...
Will man glauben, kann man aber vielleicht auch eventuell sozusagen so eine Art Legendenschutz drumherum gebaut
haben. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich will sie auch ihre Tochter, wobei ihre Tochter lebt ja auch nicht mehr. Die ist ja, das war dann auch so krass. Ich habe da mal so geguckt, wie ging es eigentlich weiter, also mit Lisa Marie. Ne? Man wusste ja, okay, ach, da war mal was mit Michael Jackson und so. Die lebt nicht mehr. Krass. Ne?
Die ist jetzt letztes Jahr verstopft.
Ja, ey, und auch so richtig bescheuert. Ich meine, irgendwas mit Verstopfung, Darmdurchbruch, Blutvergiftung, Tod. Okay.
Ja.
Ne? So, okay, was war da los? Dann hatte sie noch einen Sohn, der hat Selbstmord begangen, der lebt auch nicht mehr. Ey, also, wenn ich mir das Leben von dieser Frau angucke, ne, die ja viel auch dann in Hollywood und überhaupt auch, glaube ich, schon auch recht glamourös sich nach außen gegeben hat, eher aber nach innen, das muss richtig düster sein.
Ja.
Also, wenn du deine Kinder verlierst, wenn du den Mann, in den du dich abgöttisch verliebt hast, irgendwann feststellst, so, der ist gar nicht so, wie ich dachte. Und der hat 1000 Affären, weil er halt nun mal Elvis ist und alle wollen was von ihm. Und ja, und dann noch mit so einer laxen Moralvorstellung, wo man dann halt auch nicht Nein sagt, ja, als Elvis wahrscheinlich. Also stelle ich es mir zumindest vor. Ich möchte nicht wissen, wie ich drauf wäre, wenn boah, ich will es gar nicht wissen. Und auch wieder so ein Beispiel dafür, dass Berühmtheit mit Musik nicht unbedingt etwas ist, was einem gut tut.
Nee.
Absolut.
Siehe R. Kelly.
Oh Gott, oh Gott. Jetzt, wir können jetzt immer tiefer da in diese...
Ja, ja. Ah! Obwohl ich es gibt es nicht auf Netflix sogar diese Doku Escaping, oder wie heißt das irgendwie? Leaving R. Kelly oder sowas, wo halt Frauen berichten, wie sie halt aus seinem Camp dort entkommen sind und so.
Ach du Scheiße.
Es ist halt, ja, aber wie du halt sagst, man kann da sehr, sehr tief graben und selbst bei den Foo Fighters gibt es Punkte, wo man sagen würde, sehr schwierig.
Also ich behaupte, selbst in meinem Leben hat es Fehlverhalten
von
mir gegeben, wo ich mich garantiert nicht korrekt verhalten
habe. Bei mir
habe.
Auch, 100%.
Und wo ich Jahre später auch sagen würde, könnte ich zurückreisen, würde ich mir eine Schale an und sagen, lass die Scheiße. Das ist so ein anderes Ding. Ich finde schon, dass man Menschen zugestehen muss, dass sie Fehler und manchmal auch grobe Fehler machen dürfen.
Ja.
Entscheidend ist, was sie dann daraus tun und nicht nur, was sie darüber sagen. Also, ne, ich gebe jetzt ein Statement auf Insta und oh, tut mir leid, sondern entscheidend ist wirklich, wie verhältst du dich dann danach? Ja, also hast du wirklich was daraus gelernt und veränderst dein Handeln, dein konkretes Tun? Oder bleibst eigentlich nur bei heißer Luft und du bist derselbe Typ wie vorher, weil du es vielleicht nicht kannst oder nicht ohne Hilfe schaffst oder. Gibt Millionen Gründe. Die meisten durchblicke ich nicht, weil ich die Leute ja gar nicht kenne. Ich kenne Till Lindemann nicht, ohne den jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Ich finde das ekelhaft, was da gelaufen ist. Ich kenne auch Materia nicht und finde das auch krass, was da eine Zeit lang über ihn im Umlauf war. Und es fällt ja auch auf, dass es leise um ihn geworden ist. Das wird Gründe haben. So, aber genau blicke ich da halt nicht rein, deswegen tue ich mich da immer so mit so ganz krasser Verurteilung, warte ich recht lange, das muss schon dann auf jeden Fall Rammstein so massiv sein, dass ich denke, okay, da gibt es für mich keine zwei Sichtweisen, das ist einfach nur noch, das ist einfach nur noch ekelhaft, also sorry.
Bei Rammstein hatte ich so einen leichten Intel, so einen ganz leichten.
Okay.
So ein ganz, ja, mehr will ich dazu nicht sagen, aber ich hatte so einen ganz leichten Intel und da war mir als das rauskam, war ich so, jetzt sind wir endlich an dem Punkt angelangt.
Ja, auf jeden Fall sind da jetzt die Karten mal auf dem Tisch, egal ob es zu einer Verurteilung kam oder nicht. Ne? Man soll ja auch niemanden vorverurteilen, so ist es auch. Aber wie gesagt, ich finde allein die Tatsache, was da organisatorisch gelaufen ist, und das ist ja mehr oder weniger auch verbrieft mittlerweile, das alleine reicht schon aus, um zu sagen, nee, aber, einfach nein.
Bei mir ist es ja so, meine Denkweise ist ja so, guck mal, die Ärzte sind ja auch riesengroß seit 40, 50 Jahren. Mhm. Toten Hosen genauso. Riesengroß seit 40 Jahren.
Ist so.
Über die hörst du sowas nicht.
Nee.
Über die hörst du sowas einfach nicht. Sowas kommt nicht von ungefähr. Es will ja niemanden Rammstein erstmal was Böses oder Materia erstmal was Böses.
Nö.
Es muss ja von irgendwo herkommen, dass es mal jemanden gibt, der Rufmord versucht zu begehen aus Gründen. Easy. Das können die aber durch ihre Anwälte abblocken. Aber dass es so massiv ist.
Ja, also das ist, wie gesagt, also da finde ich, liegen die Karten halt auf den Tisch, ne? Und ich meine, ja, ey, die Ärzte sind halt ein geiles Beispiel. Es gibt Lieder, die sie nicht mehr spielen, aus guten Gründen, ja? Also sowas wie die fette Elke oder so kommt halt nicht mehr auf die Setlist, weil sie sagten, in den 80ern fanden wir es witzig, wir haben gelernt, ist nicht witzig, also spielen wir es nicht mehr, ja? Und das finde ich okay. Genau. Da merke ich so, okay, du hast reflektiert, du laberst nicht nur, dass das damals ein doofer Text war, sondern du lässt eins deiner beliebtesten Stücke, und es gibt genug Ärztefans, die würden es feiern, wenn sie es spielen, seien wir mal ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass sie da ein großes Problem mit kriegen würden, ja, so. Aber sie lassen es halt und haben halt aus einer Überlegung eine Handlung gemacht. Und da komme ich dann an den Punkt, wo ich denke, okay, euch kann ich ernst nehmen. Ja, das ist nicht nur heiße Luft, sondern das ist wirklich, ihr meint das auch so und zieht es dann auch so durch. Und das, Chapeau, also das muss man erstmal machen, ja. Oder auch, also gerade die Ärzte, finde ich, sind da ein unfassbar gutes Beispiel. So Sachen wie, wie hieß dieser Song nochmal? Männer sind Schweine, Riesenhit. Als die gemerkt haben, das geht in die Ballermann-Richtung, haben die aufgehört, den live zu spielen. Weil die gesagt haben, das ist nicht das, was wir auf unseren Konzerten haben wollen.
Das ist richtig.
Krasser Move, das muss man erstmal bringen. Das war zu dem Zeitpunkt die einzige Nummer 1 Single, die sie hatten. Und dann zu sagen, spielen wir nicht mehr. Aus genannten Gründen. Wow, krass.
Ist zwar ein komplett anderes Beispiel, geht in eine komplett andere Richtung. Ich war ja einer der glücklichen Menschen, der die White Stripes noch live gesehen hat.
Ah, wie geil, ja.
Ja, ja, und das war nach ihrem Hype. Ich hatte sie vorher schon sehen können, die White Stripes waren für mich schon seit 2000 oder 2001 schon im Begriff gewesen.
Okay.
Ich bin ja so ein alter Indie-Typ. Ich komme ja eigentlich aus der krassen, also was Rockmusik angeht, klar, wie die meisten so in unserem Alter, sagen wir, sind ja plus minus 3, 4, 5 Jahre so ungefähr, erstmal grunchig unterwegs gewesen.
Genau.
Und wir fanden alle Nirvana cool und Pearl Jam und Alice in Chains, bla bla bla, cool. Und bei mir ging es aber recht schnell los, als die Strokes rauskamen. Dann ist es bei mir schon sehr schnell umgekippt, Block Party, Arctic Monkeys, etc.
Das Strokes-Debüt war damals eine Bombe.
Das ist bis heute noch Gänsehaut.
Ich weiß noch, wie ich im Kaff, ich komme aus Bünde, das ist so ein paar Kilometer von Bielefeld entfernt, in unserem linken JZ stand und wir diese Platte auf Repeat gehört haben. Lauter Punker, die sich Is This It reingepfiffen haben und es nicht fassen konnten, wie unfassbar cool das ist. Also wir fanden das halt wirklich, das war auf einmal der heilige Gral von jetzt auf gleich. Das habe ich eigentlich nur bei der Nevermind so erlebt. Und vielleicht noch bei Oasis, aber anders.
Ja,
Oasis war
prolliger. Genau. Bei uns war es, die This Is It war auch stark. Bei uns war es aber mal die Kings of Leon mit Youth and Young Manhood.
Ja.
Die erste Kings of Leon-Platte. Die lief bei, also
krass, okay.
Ich kann jetzt aus meinem alten Freundeskreis, kann ich irgendjemanden rausziehen und sagen, hier, Lied 5 von der Youth and Young Manhood, Strophe 2 singen mit, kann jeder noch.
Alles klar, ja, das ist geil.
Weil die bei uns einfach immer lief. Die lief, wie du gesagt hast, bei uns auf Repeat. Wir haben viele haben bei uns damals, ich bin ein bisschen aus der kirchlichen Richtung gewesen, also nicht christlich, sondern eher kirchliche Richtung.
Mhm.
Wir haben uns dann so junge Gemeindemäßig immer so getroffen und so kennengelernt. Und haben auch viele angefangen, so Gitarre zu spielen. Und da haben wir wirklich auch so Kings of Leon Songs gespielt.
Ja, bietet sich natürlich auch an. Ne?
Deswegen werden die immer ein großer Teil von meiner Jugend, von meiner Welt sein. Obwohl die musikalisch jetzt nicht mehr ganz so toll sind, um Gottes Willen.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde
trotzdem nicht schlecht.
Ich finde bei den Kings of Leon, die haben so eine nachvollziehbare Entwicklung genommen. Und
ja,
dann haben sie halt dieses eine Oberpop-Album für ihre Verhältnisse geschrieben. Und auch da, ne? Ich bin mir ganz sicher, die saßen nicht im Studio und dachten sich, geil, wir haben jetzt einen Welthit mit Sex on Fire geschrieben. Im Leben nicht.
Da will ich mal ganz kurz unterbrechen.
Ja.
Das ist die Only by the Night, das ist die vierte Platte.
Ja.
Ich finde das eine herausragende Rockplatte.
Ja.
Alleine schon der erste Song Crawl, wie der Bass dort klingt, das ist keine Popplatte.
Ja.
Dass die dort zwei Songs haben, die durch die Decke gehen, okay, cool. Aber der Sound von der Platte ist weit entfernt vom Mainstream. Hast du auch gesehen, die dritte Single war, glaube ich, sogar Crawl, die ist komplett weggefallen.
Ja, ja, klar. Das hat sich fokussiert auf zwei Songs.
Genau.
So, und das bestimmt aber die Wahrnehmung einer Band dann auf einmal. Ja, dann bist du auf einmal, die machen jetzt Popmusik. Weil sich natürlich die Menschen, die jetzt nicht Hardcore Kings of Leon Fans sind, seit der ersten Stunde, die hören sich halt nicht das ganze Album an, sondern die hören genau diese zwei Songs im Radio auf Dauerschleife und sagen sich, guck mal, früher, weiß ich noch, habe ich die in der Indie-Disco gehört, habe mich aber nicht weiter mit Musik beschäftigt und die aus den Augen verloren. Oder vielleicht habe ich mich auch weiter mit Musik beschäftigt und die trotzdem aus den Augen verloren. So ging es mir ein bisschen tatsächlich. Auf einmal dachte ich, ach guck mal, die sind wieder da. Wo kommen die denn auf einmal wieder her? Also, ach, ist ja krass. Ach, die haben jetzt einen Hit. Ja, wie schön, freut mich. Weil meine große Phase war 2004 bis 2007 war nochmal so eine Indie-Phase. Da habe ich ein paar Jahre, also fast 8 Jahre in einem Indie-Club in Bielefeld aufgelegt. Und was 2004 dann passierte und sich 3 Jahre lang gehalten hat, das war Wahnsinn. Das war die geilste Zeit, Indie-Rock-DJ zu sein. Weil das du konntest halt jeden Abend ein anderes Debüt auspacken und die Leute sind drauf abgegangen, weil das halt gerade
Das Allergeilste ist, wenn du jetzt in unsere Indie-Disco gehst, du hörst noch die gleichen Songs.
Ja, ist so.
Du hörst noch die gleichen Songs.
Ohne Scheiß, ich wurde vor ein paar Wochen angesprochen, die Party, die ich dann irgendwann verlassen habe, die gibt's halt noch, ne, so, ob ich nicht mal Bock hätte, da wieder aufzulegen, wäre auch gar nicht schwierig, könnte dasselbe Zeug, wie als ich aufgehört habe. Und das ist mittlerweile 10 Jahre her. Ja, wo ich dachte, bitte, ich kann das immer noch spielen? Ist euer Ernst? Da habe ich keinen Bock drauf, weil es ist mir zu nostalgisch, das ist nicht so mein Ding. Weil ich mag schon, wenn die Dinge sich weiterentwickeln und weitergetrieben werden und es gibt immer wieder auch neuen geilen Scheiß und dann spielt den doch bitte auch. Das finde ich dann, aber ich verstehe natürlich auch, dass die Leute, gerade wenn es so ein Ding ist, was einmal im Monat stattfindet, ey, die wollen halt ihre Hits hören, den Kopf einmal ausschalten, den Alltag vergessen und dann habe ich natürlich mehr Bock auf Blockparty und auf
Arctic Monkeys,
Franz Ferdinand und wie sie alle heißen.
Ja, genau.
Ja, und möchte ihre heute Evergreens hören, was ja auch völlig irre ist, ne? Weil als das rauskam, das war ja nicht absehbar, was daraus mal wird, aber es war so unfassbar massiv bei uns hier in der Gegend, dass die Hütte jeden Abend voll war. Und wir reden von einem 800er-Club, der durchgängig gefüllt war bis 4 Uhr morgens. Ja, und das lag nicht daran, weil wir die geilen DJs waren, wir waren halt nur die Idioten, die es aufgelegt haben. Und diese Bands haben es halt irgendwie geschafft, die Leute zu begeistern. Das war schon abgefahren. Das war eine schöne Zeit, das war eine wirklich richtig gute Zeit.
Das war auch so meine Hochphase des Musikhörens auf jeden Fall, weil ich ganz viel Musik höre. Ich möchte noch die eine Story, die ich erst angefangen habe, zu Ende bringen, weil mich das als Hörer selbst fertig machen würde, weil ich erst angefangen habe wegen White Stripes.
Ja.
Ich hatte die White Stripes 2007 bei Rock am Ring gesehen und dann ein Jahr nochmal später.
Ah.
Und also im Solo-Konzert mehr oder weniger, was halt auch vor 35.000 Menschen waren.
Ja, natürlich.
Weil sie halt damit Seven Nations Army so groß war.
Ja.
Und White Stripes waren ja dafür bekannt, dass sie nie eine Playlist mit hatten. Die haben immer einfach drauf zugespielt.
Das ist geil.
Die haben immer, Jack White hat sozusagen war immer Dirigent, hat gesagt, okay, wir spielen jetzt den Song. Manchmal hat auch Mac White einfach angefangen zu spielen und hat gesagt, ah, okay, wir machen es denn. Anyway, und bei beiden Konzerten haben die immer mit Seven Nations Army angefangen. Weil die den Song einfach weghaben wollten.
Ja, das ist geil. Das finde ich sympathisch.
Ich fand es auch mal super. Wo dann die ganzen Leute so, oh, ich dachte, der kommt als Superhit. Nee, am Ende kam halt irgendwie der 5. Song von der White Blood Cells oder irgend sowas.
Ja.
Also die haben einen Fick drauf gegeben.
Ja, aber
das fand ich
halt
immer super sympathisch.
Das ist halt, also ich meine, man kann von Jack White halten, was man will, aber rein musikalisch ist der Typ halt integer. Der hat eine Idee, was er will, da steht er für und das lebt er und das zieht er durch.
Ja, also musikalisch ist Jack White weltweit ganz weit oben, was Rockmusik angeht.
Ja, also würde ich ganz genauso sehen. Ich hatte mal ein anderes Erlebnis in die andere Richtung mit Mango Jerry. Ich weiß nicht, ob du den
noch kennst. Oh klar, hier Summertime.
Ja,
Summertime,
genau, pass auf. Und zwar hat mein Vater war in den 60er Jahren in so einem Club aktiv, der hieß Liverpool Club Bünde. Und die haben sich dann irgendwann wieder zusammengetan. Die haben halt damals so Beat-Konzerte veranstaltet. Ne?
Natürlich haben sie das.
Und die hatten halt alle da. Searchers, Rattles, aber halt auch irgendwelche Schweden, Briten. Ey, schieß mich tot, ja. Aber halt auch die ganzen Deutschtypen. Und Mango Jerry war da auch einer von und die haben sich dann irgendwann wieder zusammengetan, so im Alter und haben dann so auch so um die Nullerjahre rum wieder angefangen, diese ganzen alten Recken wieder auf die Bühne zu holen. Ich glaube, das Größte, was sie hatten, war Creedence Clearwater Revival.
Aber ohne Fogerty natürlich.
Ja, natürlich. Aber trotz alledem, im Bünder Stadtgarten spielen diese Typen. So, weißt, es ist völlig, 2000 ja. Leute gehen durch die Decke. Also, also 2000 von den sehr alten Menschen gehen durch die Decke. Das war schon wirklich, also es war rührend zu sehen. Und Mango Jerry war halt auch einen Abend da und da bin ich mitgegangen. Ich hatte nicht immer Bock, aber da, weiß nicht warum, aber da hatte ich Bock. Ey, und der Typ hat sich dann einfach, weil der lebte zu der Zeit noch hier im ostwestfälischen Raum tatsächlich auch, der hat lange Zeit in Bielefeld wohl gewohnt, was ich gar nicht wusste, und hatte Musiker aus der Gegend dabei. Mit denen, die hat er sich zusammengesucht, die er irgendwie kannte, und das war mehr oder weniger eine frei zusammengestellte Truppe. Und er hat unfassbar viel Bluesrock gespielt. Und zwar richtig coolen Bluesrock. Das war gigantisch. Und zwischen den Liedern hat er dann immer so ganz kurz dieses Lick und dazu immer so di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di und die Leute so, ja, jetzt kommt's. Kam natürlich nicht. Ich glaube, der hat über anderthalb Stunden diesen Song angeteasert. Immer mal so zwischendurch. Ja? Entweder nur auf der Gitarre oder mal so kurz angesungen und immer so, jetzt. Und du hast gesehen, alle warten drauf. Und ich dachte so, ey Leute, aber merkt ihr, was der da gerade oben abfeiert? Das ist total geiles Zeug. Und dann hat er den natürlich als allerletzten gespielt, genau andersrum. Ja. Ey, und diese Menschen, ich habe selten, danach war das für die das beste Konzert, das sie je gesehen haben. Das war unfassbar. Und auch schön, den Mann danach noch an der Theke zu treffen, ganz normal, schön, ja, aus dem Backstage. Ich trinke noch ein Bierchen hier mit den Leuten. Das ging da halt in dem Setting, weil es halt nicht Jack White vor 35 Millionen Menschen ist. Also da verstehe ich, wenn man das nicht tut. Aber das fand ich dann natürlich auch irgendwie cool, dass er sagt so, ey, komm, ey, ich spiele hier in Bünde im Stadtgarten, hier sind 2000 Leute. Ich habe Bock auf ein Bier und irgendwie auch Bock auf Leute. Ich komme aus dem Backstage raus. Fand ich richtig, richtig angenehm.
Ich hatte mal eine ähnliche Situation. Wir haben ja aus, das nennt sich Neugersdorfer Schießen. Das ist halt so eine, yeah, ist halt ein Dorf hier bei uns in der Gegend und die haben immer so einen großen, die haben einen großen Schützenverein und der ist halt so eine Veranstaltung vom Schützenverein, bla bla bla, mit Fahrgeschäften und so, halt wie so eine kleine Kirmes, mehr oder weniger, oder große Kirmes für unsere Verhältnisse hier. Und die haben jedes Jahr, ich glaube, also sagen wir mal vor Corona, nach Corona habe ich mich nicht mehr groß damit beschäftigt, aber vor Corona hatten die immer jedes Jahr so ein Act.
Okay.
Und ich hab eine Zeit lang hier nicht so gewohnt und als ich mal zu Besuch war das gerade. Eine Freundin meinte zu mir, komm, wir fahren mal dorthin. Ich sag, wir spielten, keine Ahnung, wir fahren einfach mal hingucken. Und da spielten Smokey.
Ah.
Weißt du, wer Smokey ist?
Ja, klar weiß ich, wer Smokey ist. Die haben auch im Liverpool Club Bünde gespielt übrigens. Mehrfach.
Ah, klar. Und natürlich haben alle bei
aber,
Smokey
aber ich glaube, ohne den Originalsänger tatsächlich. Sorry, das muss ich noch sagen. Der war irgendwann weg, glaube ich.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Es war auf jeden Fall Smokey, es ist den Leuten auch so scheiße, ob es okay als Sänger war oder nicht, um
ja,
ehrlich zu sein.
Alice fertig.
Genau. Und die haben den Song am Anfang gespielt.
Ja, geil.
In der Mitte eine kleine Passage und am Ende ging das, glaube ich, 12 Minuten lang.
Mega,
Alice, who the fuck
ja,
is Alice oder so.
Ey, aber das ist die Schule dieser Bands. Die,
ja.
Die haben sich gegründet, um die Leute zu entertainen. Das merkst du auch.
Das hast du richtig gemerkt, ja.
Ja, ja. Das ist denen wirklich ein Anliegen. Das ist selten auch so authentisch erlebt. Auch wenn du sowas wie, ey, diese, keine Ahnung, ey, diese ganzen deutschen Beatbands aus den 60ern siehst, die es immer noch gibt, die immer noch so durch die Dörfer tingeln, ne? Ey, die haben aber richtig Bock noch. Das ist halt so abgefahren. Die freuen sich einfach nur noch. Ja? Und die wollen wirklich, dass du da rausgehst und denkst, boah, heute war's schön. So, was ja auch irgendwie eine Qualität hat, ne? Also,
ich hatte das mal das große Glück, die Undertones, aber natürlich mit einem neuen Sänger.
Ja.
Aber der ist ja jetzt mittlerweile seit 25 Jahren im Parlament von Nordirland oder sowas, der Originalsänger von denen.
Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht.
Der ist irgendwie ein krasser Politiker.
Krasser
geworden.
Scheiß.
Ja, Originalsänger. Cool. Und die haben einen neuen Sänger, der ist aber auch sehr gut. Ist jedenfalls, anyway, haben die im Atomic Café in München gespielt. Ein unfassbar legendärer Club, den es mittlerweile schon seit 10 Jahren nicht mehr gibt, weil dort ein Lacoste-Lager drin ist oder sowas.
Ah, das ist so bitter.
Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ist ganz bittere Geschichte.
Ja, das ist
Anyway, und ich dachte mir so, oh geil, die Undertone spielen. Ich war da zu der Zeit echt neu in München. Ich kannte noch niemanden. Das war 2012 oder 2011 oder sowas. Okay. Und ich gehe dorthin Und ich habe auch ganz normal eine Karte, also ich habe keine Karte im Vorverkauf, einfach hin, so, ja, klar, ist noch was da und so. Es war eins der entspanntesten Konzerte, auf dem ich jemals war, weil es einfach so ein krass gemischtes Publikum ist. Da waren die Väter mit ihren Kindern da und die Eltern mit ihren Kindern waren da. Da waren teilweise die Großeltern mit ihren Enkeln da und so. Und dann war ich mal zwischendurch, der auch so Mitte-20-Jährige, der die Musik ganz cool findet. Die haben mich komplett, die haben mich auch inkludiert. Die haben gesagt, ah, cool, was machst denn du hier und so. Ich habe selten so ein geiles Konzert erlebt von so entspannten Menschen. Okay. Und da hast du richtig gemerkt, und dass das halt gesetzte Typen waren. Die kamen von ihrer Bankerarbeit, Versicherungsarbeit, kamen hier einfach her, beim BMW gearbeitet, scheißegal. Mit Anzug standen sie da. Und dann ging's los und die fing halt, ich glaube, mit Teenage Kicks gleich an oder so. Also irgendein super Hit oder Here Comes the Summer oder sowas. Und auf einmal sind diese Anzugtypen komplett durchgedreht.
Ja, irre, ne?
Und standen Pogo drin und haben sich auf die Fresse gehauen, mehr oder weniger. Und dann, Konzert vorbei, alle klopfen sich mehr oder weniger ab und gehen dann wieder. Schütteln sich die Hände und gehen dann wieder bis zum nächsten Mal, so nach da, bis zur nächsten alten Punkband. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Das ist ein schönes Eintauchen. Wo ich das auch immer mag, ist nur ein bisschen anders gewichtet, ist beim Haldern Pop Festival gewesen. Da hast du halt auch wirklich alle Generationen eigentlich da. Mhm. Du hast das Schöne, dass sie, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es halt so, ab 6.000 Tickets ist Schluss, mehr gibt's nicht.
Doch, ist immer noch so.
Ah, finde ich sehr sympathisch tatsächlich. Ist ein bisschen bitter, wenn man mal keine Karte kriegt, das verstehe ich. Andererseits ist die Atmosphäre nur so zu gewährleisten. Weil wenn du es größer machst, dann hört das irgendwann auf, glaube ich. Und du hast dann aber wirklich, also ich habe selten so einen entspannten Campingplatz erlebt. Ja, also klar, es gibt auch Leute, die feiern bis tief in die Nacht. Und es gehört auch dazu, also um Gottes Willen. Ja, das wäre ja schrecklich so. Aber du hast halt auch irgendwie ruhigere Leute dabei. Du hast so eine angenehme Mischung aus allem. Und, das finde ich das Schöne beim Haldern Pop, du hast so eine Mischung aus alten Helden und Sachen, die du nicht auf dem Schirm hast, wo du danach vom Festival gehst und 10 neue Bands oder KünstlerInnen hast, wo du sagst, ey geil, die muss ich jetzt weiter verfolgen, das hat mich geflasht, das kannte ich vorher nicht, mega. Das ist tatsächlich auch was ich mal wieder mehr machen muss. Das ist bei mir in den letzten Jahren sehr stark eingeschlafen, solche Festivals zu besuchen. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Also das, ey, ich habe da Sachen gesehen, ich weiß noch, ich habe Y-Oak, sagt dir das was?
Y-Oak, das, ja klar.
Ja, ey, die haben an einem Samstag lass mich lügen, 12.30 Uhr den Opener gemacht oder so und ich wollte die unbedingt sehen, weil ich schon, ich glaube, die hatten zwei Karten
raus. Hättest doch Civilian
so.
Von denen, oder?
Ja.
Civilian müsste doch eher Hit sein, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja.
Das müsste auch, die hatten auch so einen Indie-Hit, der halt irgendwie,
ja.
Für mich waren es immer so Scrubs-Hits.
Genau, die waren jetzt nicht so mega groß in Deutschland,
nee,
aber so in der Indie-Bubble
krass.
Durchaus bekannt. Ey, ungelogen, ne? Ich hatte seit Jahren mal wieder Tränen in den Augen bei einem Live-Konzert. Das
geil.
Mag aber auch sein, da war ich dann auch schon so Mitte 30 und so seit ich Mitte 30 bin, hat das bei mir angefangen, dass Musik mich wieder emotionalisiert. Also, irgendwann hatte man so eine abgeklärte Indie-Phase, ja, ist ganz geil, ist ganz cool, ja, und man ist so der Checker. Und mittlerweile gibt's manchmal so Lieder, auch von unerwarteten Leuten, wo ich denke, so, wieso schießen mir jetzt Tränen in die Augen? Das kann doch nicht wahr sein. Ist aber halt so. Und das Schöne, je älter man wird, man lässt es halt zu und akzeptiert einfach, dass es so ist. Also ist es bei mir zumindest. Also es ist nichts Peinliches mehr oder wo, ne, nichts mehr, was man irgendwie meint, verstecken zu müsste oder so. Also das war, keine Ahnung. Also es kommt immer mal wieder vor. Ich hatte das jetzt tatsächlich bei Ketka mal wieder, bei München, beim Live-Konzert. Also ich war in Bielefeld, weil meine liebe Freundin Christine Nickels war Vorband für Ketka und da wollte ich mich nicht lumpen lassen, das wollte ich natürlich sehen. Und Ketka habe ich bestimmt, lass mich lügen, 20 Jahre nicht gesehen oder so. Also ewig lange nicht. Und hatte auch nicht so richtig Ahnung vom neuen Album und dann haben sie mit München angefangen, relativ früh, glaube ich, haben sie es gespielt. Und da dachte ich so, wow, krass. Und da hatte ich das dann auch das ist so schön, dass man das dann halt auch wieder so fühlt, ja, dass man denkt so, wow, ich merke gerade, das ist wichtig, das ist nicht einfach so ein Song, sondern der macht was mit mir und das war cool. Mhm. Und ich fand sehr stark, dass sie vom Vibus Solo-Album dann noch sowas wie Der Tag wird kommen gespielt haben. Da weiß ich noch, als ich das erste Mal gehört habe, da habe ich Rotz und Wasser geheult. ich weiß auch nicht, warum, ja, ich weiß warum, weil es halt so ein emotionalisiertes Thema ist, ne, also Homophobie im Fußball geht es halt viel drum und
ja.
Dass der Tag halt kommen wird, wo der Erste sich outen wird und all die ganzen Idioten da draußen, die, ey, die Kommentarspalten mit ihrer Scheiße voll, so, dass die alle mal schön die Schnauze halten können, weil es wird nicht aufzuhalten sein. Und diesen Gedanken, tatsächlich, wenn sowas, also wenn so große, ne, wenn es so massiv wird, dann merke ich immer so, wie es bei mir so losgeht, wie es mir so den Rücken runterläuft und ich denke, ja, genau das, ey, boah, es tut so gut, das mal so zu hören, auch in dieser Konsequenz das zu hören, das mag ich halt so unfassbar gerne, wenn Musik das mit mir veranstaltet und manchmal passiert das und je älter ich werde, finde ich ganz geil, desto öfter tatsächlich und das ist schön. Also.
Ja, ich bin jetzt in den letzten Jahren selten zu Konzerten gegangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer weniger Konzerte besucht. Ein Konzert, was mir sehr krass, vor allem dieser Nach-Corona, du musst fast immer, das ist irgendwie eine neue Zeitrechnung nach Corona.
Ist so.
Ist also einfach
ich,
so.
Ich kann das nur aus eigener Erfahrung von Konzerte geben auch sagen, das habe ich bis vor kurzem ja auch noch recht regelmäßig gemacht, dass die Nach-Corona-Zeit echt eine andere ist und zwar auf allen Ebenen. Es ist also einmal der ganze finanzielle Rahmen, als ich gesehen habe, wir spielen in Hannover mit einer befreundeten Band, mit Bragolin damals im Lux, ganz toller Laden, Hannover Lux, ganz kleiner Club, ist direkt an der, na, wie heißt der denn? Ach, es ist quasi das Anhängsel von einem ganz großen Club und ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber ganz bekannt.
Ach hier, warte, ja, so mit französischen Namen halt das ungefähr, ne?
Ja, ich will jetzt nicht sagen Kolosseum, aber so in die Richtung geht's.
Oh Gott, ich weiß, was
ich habe da Frank Turner drin gesehen. Ach Mann, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, der Nebeneingang ist das Lux und das ist super kleiner Laden, da passen 150 Leute rein und das ist, ich habe noch nie so einen geilen Sound gehabt wie in diesem Club. Mega.
Irgendwas mit Che.
Nee, du meinst Che Heinz, das meine ich
Che
nicht.
Che Heinz, okay, dann habe ich
nee, nee, vertan. Ich mein so einen richtigen Mainstream-Riesenschuppen
okay.
In Hannover. Und quasi der Backstage-Kellerraum ist nochmal ein Club und das ist das Lux. Und auf jeden Fall, ich gucke halt auf die Eintrittsdings, weil ich wusste oft nicht, was die Veranstalter an Eintritt nehmen, weil das gar nicht in unserer Hand liegt. Also, ne, als kleine Band gehst du nicht zum Veranstalter und sagst, das darf aber höchstens 10 Euro kosten oder so. Dann stand da 20 Euro. Und dann habe ich gedacht, so alter Schwede, hätte ich für das Line-Up Bock gehabt, 20 Euro auszugeben? Vor Corona garantiert nicht.
Nee.
Nach Corona ist es leider normal geworden, habe ich das Gefühl. Und das ist
ja,
schon krass.
Ist wirklich so. Ich wollte hier, also erstmal Konzert, was ich erst angeteasert hatte, war 2022 Slut in Dresden.
Ja.
Ich bin ja großer Slut-Fan.
Ja, verstehe ich.
Ist auch einer meiner absoluten Herzensbands.
Ja.
Und weil du erst gemeint hattest, dass Musik wieder emotionalisiert und wieder berührt. Slut haben einen Song, der heißt Reminder.
Ja.
Es ist von der Nothing Will Go Wrong, der dritte oder vierte Song. Der Song ist an sich eigentlich ein rockigerer Song. Also, aber das ist so mein absoluter Favorite von denen. Und wenn ich den höre, ich habe die schon bestimmt 5, 6 Mal live gesehen, immer wenn ich den höre, gehe ich ab, freue mich und tanze ein bisschen rum und so. Halt, wie man, je älter man wird, umso weniger bewegt man sich auf dem Konzert. Also geht es mir jedenfalls so. Yeah. Und ich höre den Song 2022. Wahrscheinlich hat sich alles aufgestaut von Corona möglich. Und dann kommt dieses, also der fängt halt mit einem ultra krassen Bassriff an. Und auf einmal merke ich richtig, wie ich Tränen in Augen bekomme wegen einem Rocksong, der irgendwo mal eigentlich springen sollte.
Ja.
Und ich stehe einfach nur da und mir laufen so die Tränen runter. Zwischen 40 oder 50 anderen Leuten, die dort waren.
Ja,
das war
aber ey, da hat sich was angestaut und will raus. Und das ist halt, weißt du, das ist the power of music, wie man in den 80ern gesagt hätte.
Ja, genau.
Das ist, was sie mit uns macht. Aber, so. Und deswegen ist sie ja so wichtig.
Genau, ja. Und was du gesagt hast, wegen den Preisen. Hier bei uns im Bautzen ist so das Steinhaus, so das gängige Jugendhaus, wo halt auch, oder sagen wir mal, Generationshaus mit Konzert und bla bla bla. Und da sind auch öfters mal Konzerte und da sind öfters mal so Hardcore-Konzerte.
Ja.
Und ich bin ja so auch eine kleine Hardcore-Maus und lieb das auch so ein bisschen, wenn es ein bisschen, ich mosch selber nicht mit und Violent Dancing finde ich auch immer noch bescheuert.
Ja, ist doof, aber ab und zu braucht man mal so eine ordentliche Hirnwäsche, finde ich auch. Also,
können Sie machen, gerne, ich bin da raus.
Ja, also jetzt nicht Violent Dancing selber, sondern ich meine jetzt rein musikalisch.
Ja, ja.
Das, was dir da entgegenschlägt, das pustet ja manchmal ganz gut frei, finde ich. Also ich mag das auch öfter mal.
Und
so.
Jetzt war es letztes Jahr im Dezember oder so, war halt ein Konzert, wo ich zwei Bands richtig gut finde. Die kannte ich auch schon vorher, ich gedacht, oh geil, die sind da. Und dann gucke ich halt auf der Homepage dann drauf, ist irgendwie 27 Euro Eintritt der Abend.
Wow. Ja.
Es waren zwar 5 oder 6 Bands,
ja,
aber es waren halt 2 Bands, also im Prinzip keine Bands, wo man sagen würde, boah, die ziehen jetzt krass. Es war halt bloß ein Sammelsurium von, wie halt bei uns früher, 6 oder 7 Bands haben gespielt, aber da hast du irgendwie einen Zehner gezahlt und dann hast du schon gedacht, so, boah, da müssen sie aber was bieten für einen Zehner.
Ja, ja, also ich meine, aus solchen Zeiten komme ich auch noch. Ich komme ja, also alleine ja, ja, auch noch die glorreichen D-Mark-Zeiten, wo du für 5 Mark auf die Hardcore-Matinee im besetzten Haus nebenan gegangen bist und da haben 6 Bands gespielt, haben dir einmal irgendwie, keine Ahnung, das Gehirn aus dem Kopf geprügelt und du bist glückselig nach Hause getorkelt. Und ja, ne, oder warst halt Straight Edge und bist trotzdem glückselig nach Hause getorkelt. So, also, ne, das war eine andere Zeit. Man darf ja auch nicht vergessen, was noch alles dazugekommen ist. Mal abgesehen davon, dass sich sämtliche laufenden Kosten für die es ausrichten, erhöht haben, hast du auf der Künstlerseite einfach das komplette Wegbrechen einer Einnahmequelle. Und das heißt Tonträger. Das mag jetzt bei DIY-Hardcore-Bands nicht so krass sein wie bei den kommerziellen Leuten, weil ich glaube, bei denen ist es viel, viel schlimmer. Also, ne, ich erlebe zumindest auf so kleinen Feinshows, dass durchaus die Leute noch eine Platte mit nach Hause nehmen. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass das auch da weniger geworden ist. Und das macht halt was aus. Da bricht dir richtig was weg. So, und da geht es jetzt noch nicht mal darum, dass irgendwie man denkt, cool, ich will davon leben können, sondern es geht auch nicht darum, dass man sagt, es wäre schon schön, wenn mein Hobby kostendeckend wäre, wenn man jetzt mit dem Hobby-Argument kommt, sondern es geht einfach darum, dass man sich das irgendwann überhaupt noch leisten kann, so durchzuziehen. Ja, mhm. Weil irgendwann kann das jeder Band, glaube ich, den Stecker ziehen, dass man sagt so, ey, es ist super schön und ich mache das für den Idealismus und das ist auch alles cool, aber irgendwo muss ich halt auch die Kohle wegnehmen, um als Band aufzunehmen, ist halt nicht so wie ich, der in seinem Homestudio sitzt und alles in seine DAW selber reinspielt. Das ist easy. Ja, als Band gehst du immer noch in ein Studio und das kostet. Und das kostet ja, auch heute nicht wenig. Ja, und du nimmst im Prinzip die Musik auf, um eine Visitenkarte zu haben, irgendwo auftreten zu dürfen. So, ja. Aber früher hattest du wenigstens dann nicht nur diese Visitenkarte, sondern du konntest sie noch auf Tonträger pressen lassen und die wurden gekauft. Das fällt dir weg. Heute kriegst du 0,333 Cent von Spotify dafür. Wenn du denn genügend Streams zusammenkriegst, was sich ja seit diesem Jahr verändert hat. So, ne? Und alles okay. Ich verstehe auch, dass man nicht jeden Hobbymusiker irgendwie Tantiemen ausbezahlen möchte. Da kann ich sogar eine Logik drin erkennen mittlerweile. Weil das natürlich dann irgendwann auch zu viel wird. Aber dass du, wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast, wo es genug Menschen eigentlich gibt, die sich dafür interessieren, was du machst, dass es dafür reichen sollte, dass du das auf einem vernünftigen, auch finanziellen Niveau machen kannst, dass selbst das immer schwieriger wird. Das ist ein Riesenproblem und das sieht man unter anderem in den Ticketpreisen. Das ist genau das, wo man dann versucht, sich das wieder reinzuholen. Und das wird endlich sein, weil irgendwann, ich meine, ganz ehrlich, irgendwann wirst du da einen Preis sehen, wo du sagst, ey, bei aller Liebe, ich finde das gut, aber das bezahle ich dafür nicht mehr. Das habe ich früher.
Da war ich schon öfters mal am Punkt.
Ne? Und das ist ja so traurig. Oder ich habe auch selber schon gedacht, als wir jetzt nochmal gegen Ende meiner Band überlegt haben, ein 4. Album zu machen, ob wir wirklich noch Vinyl machen sollen. So sehr ich das Medium liebe, ich weiß aber, was ich von den Leuten nehmen muss an Verkaufspreis, damit das überhaupt noch sich irgendwie rechnet. Und dann denkst du halt so, ey, ich will nicht als kleine Underground-Do-It-Yourself-Band 28 Euro für mein Album verlangen müssen. Das ist einfach Wahnsinn.
Ich verstehe das voll und ganz. Ja?
So, früher waren wir so die Bands, die gesagt haben, ey, 15 bis 20 Euro. Und wir fanden 20 Euro schon Wahnsinn.
Ja.
Ja, so. Und mittlerweile sind 20 Euro ist günstig. Wenn eine Band ihr Vinyl für 20 Euro verkauft, ey, wo habt ihr pressen lassen? Wie könnt ihr das machen? Welche Auflage habt ihr? Sag mal an. So. Und das ist.
Ich muss gerade überlegen. Ich habe schon. Wann habe ich das letzte Mal eine Platte für 20 Euro nur gesehen? Das ist lange, lange her.
Das gibt es noch. Ich war jetzt neulich hier in Herford auf so einer ganz kleinen Geschichte. Da hat ein Freund von mir Support für der gute E-Aldi. Shoutout an E-Aldi. Freund seit Jugendtagen, der hat Support für Heiter bis Wolkig gemacht. Die touren noch zu zweit, das ist so eine Fun-Punk-Band gewesen, oder sind sie ja auch immer noch, aus Köln. Waren in den 90ern sogar in dieser Szene relativ groß und jetzt sind die noch so zu zweit mit einem Sampler, mit Playback und einer ganz lustigen Clown-Show dabei. Es ist mehr Satire als Konzert, würde ich sagen. Aber egal, die haben noch so ein paar Leute, die sich noch dran erinnern und die das feiern. Und da kriegst du tatsächlich noch Schallplatten, nicht von denen, aber von Leuten aus Aldis Umfeld zum Beispiel, die dann irgendwelche Leute noch aufgetan haben, die irgendwie unter obskursten Bedingungen selber pressen und die verticken ihre Platten noch für Zehner. Da gibt's das noch.
Das ist geil, wenn
das
geht. Das
heißt jetzt aber nicht, dass du die krasse Vinylqualität da kriegst und dass das jetzt auf allerhöchstem Niveau alles ist.
Nee,
ist
aber
es nicht.
Das will ich ja dann im Prinzip, das weiß ich ja, dass ich für Zehn das nicht kriege. Ja?
Aber das ist so, also die finden tatsächlich immer noch diese eine Nische, wo sie irgendwie billig ihre Platte noch gepresst kriegen. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass das trotz all dem, dass es noch Leute gibt, die sagen, ist uns scheißegal, wir ziehen das so durch und wir finden da noch wen und sie schaffen es. Das ist doch abgefahren. Ja. Also, ne? Ja. Aber da bist du natürlich dann in einem super kleinen Bereich unterwegs und es wird super szenig und es ist super eigen und aber das ist das Schöne, dass das nicht ausstirbt. Das ist nicht kaputt zu kriegen.
Das wirst du auch nicht kaputt kriegen, weil es immer wieder Leute gibt, Idealisten, die werden auch immer wieder nachwachsen.
So ist
und
das.
Die Mittel werden anders.
Genau. Genau das.
Du wirst vermehrt in 4, 5 Jahren wirst du so 18, 20-Jährige sehen, die sich alleine hinstellen, MacBook, Play drücken, ihre Playbacks und dann dazu rappen,
hast du, aber
singen.
Hast,
oder so.
Hast du doch schon.
Ja, hast du schon.
Also wenn ich mich auf TikTok rumtreibe und jetzt so auch Leute aus dem Umfeld von der Popakademie sehe,
ja,
so selbst die stehen doch mittlerweile alle mehr oder weniger entweder mit Leuten, die Instrumente spielen können, die sie dort kennengelernt haben, oder mit Playbacks auf der Bühne und performen halt dazu. Das ist ja völlig normal geworden. Und ich denke mir manchmal so, wenn ich so einen Bandsound kreiere, denke ich mir so, das kann ich so eigentlich nicht auf die Bühne bringen, einfach mit so einem Playback und ich singe nur drüber. Weil es klingt ja nach einer Band, da muss da doch auch eine Band stehen, weil ich halt aus der Zeit auch noch komme. Für mich fühlt sich das fremd an, wenn das so ist. Aber ich glaube, das wird immer mehr weichen, weil das ist ja die andere Geschichte. Dadurch, dass Konzerte immer teurer werden, werden natürlich auch Künstler, Künstlerinnen dazu gezwungen sein, sich zu überlegen, wie kann ich denn meine Show kostengünstig halten, damit ich nicht zu krass im Eintrittspreis nach oben gehen muss. Ja, und es ist natürlich wesentlich günstiger, wenn meine Band von einem Sampler kommt, so, ja, der nimmt keinen Platz weg, der kostet nichts, der kann in den Rucksack und ich kann mit Deutschland-Ticket touren. Wie geil ist das? Gerade am Anfang, wo du noch keine Kohle hast, wo dir auch keiner Kohle gibt, damit du irgendwie eine geile Produktion auf die Bühne bringen kannst. Wenn du dann mal bei wem Größeres bist, ich habe das bei Bosse beobachtet. Bosse hat jahrelang in Bielefeld gespielt, im Forum, teilweise waren da nur 50 Leute. Das hat bei dem ewig gedauert, bis der Bosse ist, den wir jetzt haben. Ja, mit großem Publikum, mit großer Produktion dahinter. Und wenn ich sehe, was bei dem auf der Bühne steht, ey, das kostet alles Kohle. Das wird alles transportiert werden. Das wird aufgebaut werden. Das wird abgebaut werden. Das müssen Menschen machen. Und Menschen kosten Geld. Das ist das Problem. Ne? Oder was heißt das Problem? Das ist halt so das Ding. Und das kannst du nur durchziehen, wenn du auch eine gewisse Größe hast, dass auch die Leute kommen, die das wieder reinbringen. Und der Weg wird schwieriger.
Und die Artists sterben einfach aus. Ja. Also, klar, so Metallica, AC/DC und so, die sind jetzt ihren letzten Zügen, die Ärzte, wie schon angesprochen, die Toten Hosen, die sind jetzt im Spätherbst bis schon Anfang Winter ihrer Karriere.
Ja, aber ich glaube, es schrumpft sich ein. Also, ich denke da an Sachen, ne? Guck mal nach Australien, sowas wie hier King Lizard and the Lizard Wizard oder so. Da gibt's Haufen von geilen Rockbands, die das immer noch so durchziehen.
Ja, gut, aber das ist eine Doktorarbeit für sich, diese Band.
Ja, ist es. Aber ich meine, überleg mal, wie nerdig das ist und trotzdem spielen die auf allen großen Festivals. Also, wenn du es wirklich willst und bereit bist, da alles reinzustecken, was du hast, dann kann das noch gelingen. Und ich glaube, das war früher nicht viel anders, ehrlich gesagt.
Nee, ich will mal ganz kurz bei King Gizzard, klappt das Konzept, weil die nie mit diesen 6 Leute, glaube ich, einer ist ausgetreten vor kurzem, oder 6 Leute sind die, die sind nie zusammen im Studio. Nee. Das nehmen immer nur drei auf oder zwei oder einer alleine. Ja, und dann kommen die so, und dann kommen die so, ach, du hast ein neues Album gemacht. Ja. Ach, ja, deswegen haben die 27 Alben jetzt seit 2010 rausgebracht. Ja,
also ich finde das mega geil. Das ist auch aber ein mega geiles Konzept. Also.
Aber dann hast du auch von einem der geilsten Thrash-Metal-Alben der letzten 20 Jahre.
Ja.
Die Infest in Rat's Nest ist eines der geilsten Thrash-Metal-Alben der letzten 20 Jahre. Das nächste Album, das ist Fischermusik mit Ukulele gespielt und sowas.
Ja, aber weißt du, das ist ja das Schöne
aber
daran.
Weiß, ja,
dadurch, dass
aber,
das so ein Kollektivgedanke ist halt.
Genau, ne? weil andere drei aufgenommen haben. Die haben es parallel aufgenommen in ihrem eigenen anderen Studio.
Ja.
Und das ist deren Konzept. Die arbeiten in sich, diese sechs Leute, die haben, glaube ich, noch zwei oder drei Externe, die halt so Merch und diese ganzen anderen Fülle-Fans machen.
Genau.
Aber das war's.
Ja. Und das ist aber klug gedacht. Und
ja,
was ich halt mega beeindruckend finde, das wirkt recht egofrei. Also wenn die einen sagen, ey, wir haben hier gerade ein geiles Thrash-Metal-Album aufgenommen, dann kommen die anderen, wir haben was völlig anderes gemacht. Und du machst aber einfach beides, ja? Und alle tragen auch das der anderen mit. Dann spricht das ja auch dafür, dass man sein eigenes Ego, und das ist unter Musikern echt ein Riesenthema, sein Ego zurückstellen können und sagen zu können, ey, ist jetzt nicht gerade 100% meins, aber ich verstehe es, finde ich geil, setzen wir um. Und der andere sagt dann im Gegenzug, ja, ey, ich verstehe da jetzt auch nicht so 1000%, aber ich sehe es geil, ich setze das auch mit um.
Und bei King Gizzard habe ich schon
wahnsinnig schön.
Bei King Gizzard habe ich genau das Gefühl, die sind immer zu 1000% dabei. Egal, was die anderen machen.
Wahrscheinlich befruchten die sich gegenseitig so
unfassbar. Das ist so ein krasses Konzept. Wie gesagt, du könntest darüber eine Doktorarbeit schreiben, diese Band. Das ist Wahnsinn.